So, diese Folie dürfte uns inzwischen schon gut vertraut sein, den meisten jedenfalls. Es geht noch einmal um das Reich Gottes heute Abend. Und zwar wollen wir uns heute ganz besonders mit dieser Facette oder dem Aggregatzustand des Reiches Gottes beschäftigen, dem messianischen Reich oder auch dem Friedensreich Jesu Christi. Es hat verschiedene Bezeichnungen, werden wir noch sehen heute Abend. Das ewige Reich Gottes überspannt alles. Das geistliche Reich gibt es, solange es Menschen gibt, die hineingeboren werden können in das Reich Gottes. Wir haben am Sonntag, jetzt vergangenen Sonntag, darüber gesprochen, wie Jesus im Gespräch mit Nikodemus klargemacht hat, wie man in dieses geistliche Reich hineinkommen kann, durch Wiedergeburt. Es gab einmal ein sichtbares, theokratisches Reich Gottes hier auf dieser Erde, in das kam man nicht durch Wiedergeburt, sondern durch Geburt. Man musste einfach nur eine jüdische Mutter haben. Wenn der jüdische Vater auch noch war, okay, aber jüdische Mutter genügte schon, um Jude zu werden. Und dann war man hineingeboren in dieses Reich, solange es auf dieser Erde währte. Aber wir haben gesehen, dieses Reich hatte sein Ende. Es gab dann ein verborgenes, vermischtes Reich, in dem wir uns heute immer noch aufhalten. Heilsgeschichtlich sind wir immer noch in dieser Zeit, vielleicht da hinten irgendwo, das wissen wir nicht genau. Und irgendwann wird dieses messianische, tausendjährige Reich anbrechen. Darüber wollen wir heute Abend sprechen, wann es beginnt und was dieses Reich ausmacht und warum dieses Reich noch kommen muss und so weiter. Zunächst mal will ich zu Beginn sagen, dass dieses Reich der 1000 Jahre schon im Alten Testament verankert ist. Schon im Alten Testament gibt es viele Bibelstellen, die prophetisch in die Zukunft reden. Und wir erinnern uns vielleicht, dass die alttestamentlichen Propheten so eine Art Berggipfelperspektive hatten. Wenn wir schon in den Bergen waren, in den Alpen, in der Schweiz meinetwegen, und wir sind auf einem 3000er oder gar 4000er und schauen dann über das Berggipfelpanorama weg, dann sehen wir das nächste Tal, was vor uns liegt, und dann auch wieder die nächste Bergspitze, und darüber sehen wir dann nur noch weitere Bergspitzen. Wir sehen nicht mehr die Täler, die da hinten liegen, und so hat man den Eindruck, ach, der ist höchstens 10 Kilometer weg, dabei ist er 30, 40 Kilometer weg, der da hinten, den man da sieht, mit der Spitze. Ja. Das ist die Berggipfelperspektive. Ich hätte es gerne auf der Folie gezeigt, aber ich weiß nicht, wo ich sie gelassen habe. Auf jeden Fall können wir uns das vorstellen, die Propheten des Alten Testamentes, sie sahen lauter solche Berggipfel. Sie sahen zum Beispiel einen Gipfel, das erste Kommen Jesu Christi auf diese Erde in Armut und Niedrigkeit. Bethlehem. Das sahen sie. Und dann sahen sie als nächsten Gipfel wieder Jesus in Macht und Herrlichkeit, triumphierend. Und das wuchs in ihrer Schau über die Berggipfel fast zu einem zusammen. Und sie sahen nicht, dass dazwischen ein Tal von inzwischen fast 2000 Jahren Kirchengeschichte liegt, ja. Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Das sahen sie nicht. Keiner der alttestamentlichen Propheten hat etwas von der Gemeinde Jesu Christi gewusst. Die Bibel sagt sogar, sie hätten es gerne gesehen. Sie begehrten das zu sehen, aber sie konnten es nicht sehen. Es war ihnen verborgen im Alten Testament. Erst dem Apostel Paulus wurde dieses Geheimnis der Gemeinde so richtig aufgeschlossen. Für uns sind die Dinge selbstverständlich. Die alttestamentlichen Propheten haben sie nicht gesehen. Selbst so ein großer Seher wie Jesaja oder wie Daniel. Sie wussten nichts von der Zeit der Gemeinde, in der wir jetzt leben. Dass der Christus einen Leib haben würde mit Gliedern aus allen Nationen, aus dem jüdischen Volk und aus allen Nationen, das wussten sie nicht. Also, das Alte Testament spricht prophetisch weit in die Zukunft hinein, auch in eine Zeit, die heute noch in der Zukunft liegt. Und viele dieser alttestamentlichen Prophetenstellen beziehen sich auf dieses tausendjährige Reich. Lasst uns mal zwei Stellen, zwei klassische Stellen aufschlagen, damit wir nicht so theoretisch darüber reden, dass wir gleich sehen, wie so eine Stelle aussieht, wie wir die erkennen können, wenn wir das Alte Testament lesen, dass wir selber entdecken können, ja, hier muss der Prophet vom tausendjährigen Reich sprechen. Auch wenn das nicht ausdrücklich so dabei steht, ja, wenn der Ausdruck tausendjähriges Reich nicht vorkommt. Psalm 72 ist ein Psalm von Salomo, der beschließt das zweite Psalmbuch. Die Psalmen sind ja auch in fünf Bücher eingeteilt. Psalm 72 am Ende des zweiten Psalmbuches. Und da lesen wir ab Vers 7. Vielleicht gerade noch Vers 1, sagt Salomo, Gott gibt dem König deine Rechtssprüche und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Und dann Vers 7, in seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er möge herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste, und seine Feinde sollen den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute entrichten, die Könige von Sheba und Saba. Und alle Könige sollen vor ihm niederfallen. Vor wem? Vor dem König aller Könige, vor dem Messias-König. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Nationen ihm dienen. Denn rettend wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Aus Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. Und er soll leben, und von dem Golde Schebas wird man ihm geben, und man soll beständig für ihn beten, den ganzen Tag ihn segnen. Vers 17 und 18 noch zum Schluss. Sein Name soll ewig sein, von der Sonne soll aufsprossen sein Name, und in ihm wird man sich segnen. Alle Nationen sollen ihn glücklich preisen. Gepriesen sei der Gott, Gott der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch jetzt fremd. Ihr kommt jetzt gerade aus dem Alltag, aus dem Büro, aus dem Haushalt mit den Kindern hierher und auf einmal lesen wir Psalm 72, ja, und machen Sprung 3000 Jahre zurück in der Geschichte. Da muss man erstmal mitkommen, aber vielleicht habt ihr doch gemerkt, hier spricht Salomo in die Zukunft. Diese Aussagen, die er hier macht, die haben sich weder in seiner Lebzeit erfüllt, noch in der irgendeines weiteren Königs von Israel. Die liegen heute noch in der Zukunft. Die werden sich im vollen Sinn erfüllen im messianischen Reich. Eine Stelle, die es noch deutlicher macht, die klassische Stelle vielleicht fürs tausendjährige Reich überhaupt, Jesaja Kapitel 11. Der Prophet Jesaja. Sagt schon in Kapitel 9, dass eine Jungfrau schwanger werden wird. Der Prophet Jesaja hat eine ganz gewaltige Christus-Offenbarung. Wenn ihr mal den Propheten Jesaja lest und nur mal darauf achtet, was da von Christus gesagt wird, wie das Bild immer klarer wird, immer deutlicher, bis hin zu Jesaja 53, wo er ihn am Kreuz sieht, als hätte er unter dem Kreuz gestanden. Und so hat er in Kapitel 9 schon gesagt, er wird von einer Jungfrau geboren werden. Kapitel 7 ist die Ankündigung, Kapitel 9, Vers 5. Und jetzt hier, Kapitel 11, spricht er wieder von dem Messias, aber ein anderer Berggipfel. In Kapitel 7 spricht er von der Jungfrauengeburt und jetzt macht er einen Sprung zum nächsten Berggipfel und sieht Christus im tausendjährigen Reich. Er weiß nicht, dass dazwischen 2000 Jahre liegen. Er konnte es nicht wissen. Jesaja 11. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Jesus Christus, ja, aus dem Stamm Davids, der Vater Davids, Isai. Und dann wird beschrieben, welche Geistfülle auf ihm sein würde. Und jetzt ab Vers 5. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Also von einem triumphierenden Messias spricht er hier. Und jetzt diese klassischen Verse über den Zustand dieses Reiches. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Da werden die Übersetzer nicht schlau, da steht im Hebräischen ein Wort, das beschreibt eine gefährliche Giftschlange. Viper, gut. Ich weiß nicht, was die gefährlichste Schlange ist, Anaconda oder was auch immer, aber die gefährlichste Giftschlange, da wird ein Säugling spielen und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Westen, die das Meer bedecken, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Also wir sehen eine Beschreibung, die auffällt, die herausragt. Das gab es auch nicht in der Zeit des Alten Testamentes, das gab es nicht zur Zeit Jesu, das gab es nicht in den letzten 2000 Jahren. Das ist überhaupt unbekannt, da müsste man zurückgehen bis zum Paradies, wo man eine solche Beschreibung angetroffen hätte. Und wir sehen, das liegt noch in der Zukunft. Das wird sich genauso erfüllen, wie es hier steht. Also, das waren zwei Stellen stellvertretend, ja? Psalm 72, Jesaja 11. Und ich sage noch einmal, es gibt hunderte von Stellen im Alten Testament. Unser Freund Arnold Fruchtenbaum hat in seinem Standardwerk, Handbuch der biblischen Prophetie, einen Abschnitt über das tausendjährige Reich, 300 Seiten. Und er behandelt alle wesentlichen Stellen darin. Das können wir natürlich heute Abend nicht leisten hier, ja. Aber wer sich da vertiefen will, da gibt es dieses Buch hier, das ist ein Klassiker. Und der kann da eine Fundgrube finden. Arnold Fruchtenbaum sagt in diesem Buch, jetzt habe ich es zu früh weggelegt, dass die Offenbarung des Johannes, die er hier auslegt, nicht viel wesentlich Neues bringt, sondern dass die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, nur die Chronologie bringt, die Abfolge, die Reihenfolge. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, die verstreut sind, kreuz und quer verstreut über das ganze Alte Testament, aber die Offenbarung des Johannes ordnet diese Stellen zeitlich, wenn man sie einordnen kann. Und da ist jemand, dem hat Gott wirklich Licht gegeben, diese Dinge einzuordnen. Nicht alleine ihm, aber er hat da auch von vielen anderen profitiert natürlich. Und ich gebe ihm wirklich recht. Ich habe das Buch von vorne bis hinten durchstudiert und ich gebe ihm recht. Die Offenbarung des Johannes bringt die Chronologie. Nicht den Fahrplan, das genau mit Jahreszahl. Wir wissen, dann und dann ist die Entrückung und dann kommt das, ja. Das meint er nicht und ich auch nicht, sondern einfach, so können wir es einordnen. Kommen wir zum Beginn und zur Dauer des messianischen Reiches. Zunächst müssen wir uns unterhalten über die Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde. Der Herr Jesus lebte auf dieser Erde, er hat die Erlösung vollbracht, er ist zum Himmel zurückgegangen, er hat seinen Geist gesandt, er baut Gemeinde, seit fast 2000 Jahren, aber die Bibel sagt auch ganz klar, dass er wiederkommen wird. Und nun spricht die Bibel von einem zweifachen Kommen Jesu, das in der Zukunft liegt. Das eine Kommen meint das Kommen zur Entrückung der Gemeinde. Da wird er nur kommen bis in die Wolken. Die Welt wird ihn nicht sehen. Nur die Gläubigen werden ihn sehen und werden in einem Augenblick zu ihm hingerückt werden, verwandelt werden, sagt die Bibel. Und er wird die toten Christen aus den Gräbern rufen, ihre Leiber verwandeln auch. Und so wird der ganze Leib des Christus vereinigt sein mit ihm, mit dem Haupt. Das ist das Kommen, wo er kommt, um die Gemeinde zu holen. Und diesem Kommen steht überhaupt nichts mehr im Weg. Da muss nichts passieren, heilsgeschichtlich, bevor dieses Kommen sein kann. Da muss kein Tempel in Jerusalem gebaut werden. Da muss nicht noch, die Welt noch viel schwärzer werden oder so, als sie ohnehin schon ist. Dieses Kommen Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde kann jeden Augenblick stattfinden, heute Nacht oder in 50 Jahren oder in 200 Jahren. Das weiß kein Mensch. Aber dieses Kommen zur Entrückung, das kann jederzeit stattfinden. Dann spricht die Bibel von dem sichtbaren Kommen Jesu, wo er nicht nur bis in die Wolken kommt, sondern wo er kommen wird und seine Füße werden diese Erde betreten, den Ölberg und andere Stellen. Er wird kommen und sein Volk Israel wird ihn dann erkennen, den, in den sie gestochen haben, den Mann mit den 5 Wunden, und wird sich zu ihm bekehren, der Überrest Israels, der dann lebt, wenn Christus kommt, und wird ihn komplett bekennen und erkennen als Messias. Eine Volksbekehrung hat es nie vorher und nie nachher gegeben. Wird so sein wie in der Stunde der Bekehrung des Apostels Paulus. Da wird Israel wie Schuppen von den Augen fallen und sie werden ihn erkennen, den sie abgelehnt haben. Davon spricht die Bibel auch. Und damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können, möchte ich gerne anhand dieser Folie zeigen, dass das zwei ganz verschiedene Paar Stiefel sind. Wir haben schon lange nicht mehr über die Entrückung gesprochen in der Gemeinde. Da darf ich auch nochmal diese Folie auflegen, die ist aus dem Jahr 93. Das, so ein gutes Gedächtnis hat keiner von uns, denke ich mal. Die Bibel spricht von zwei Arten Kommen. Und das Kommen Jesu zur Entrückung der Gemeinde wird in der Bibel verglichen mit der Entrückung Henochs im Alten Testament. Henoch war der Erste, der entrückt wurde, ohne jede Vorankündigung. Er lebte zur gleichen Zeit wie Noah, wurde weggenommen von der Erde. Und seine Entrückung geschah völlig unangekündigt. Es gab keinerlei Zeichen, die vorher eintreten mussten. Gott nahm ihn hinweg, weil er mit ihm wandelte. Noah, der zur gleichen Zeit lebte, wurde nicht entrückt, sondern er wurde durch die Sintflut hindurch bewahrt. Aber er musste das Gericht der Sintflut miterleben. Die Sintflut war lange zuvor angekündigt worden. Gott hat zu Noah geredet, hat gesagt, mach eine Arche. Und er hat 100 Jahre lang gebaut. Es war wirklich ein Jahrhundertwerk, die Arche. Ja? 100 Jahre gebaut, und somit wusste Noah, die Sintflut, das Gericht wird nicht kommen, bevor die Arche ganz komplett ist und bevor alle drin sind, die Gott haben will. Ja? Er wusste, als die Arche im Rohbau stand, halb fertig, jetzt wird noch kein Gericht kommen, sondern Gott hat gesagt, bau die Arche und dann geht ihr rein und die Tiere und dann kommt das Gericht. Also, Noah und seine Zeitgenossen hatten sichtbare Anhaltspunkte. Die Arche musste fertig sein, alle Tiere mussten drin sein. Sie konnten praktisch, sie hatten Zeichen, ja, sie konnten nicht von jetzt auf nachher überrascht werden. Das war ein längerer Prozess. Schaut, und jetzt ist wichtig zu sehen, dass im Neuen Testament die Entrückung der Gemeinde immer mit Henoch in Verbindung gebracht wird. Die Gemeinde wird völlig unangekündigt entrückt, ohne Vorwarnung oder Vorzeichen. Den Zeitpunkt der Entrückung kennt Gott allein. Das sichtbare Wiederkommen zur Errettung Israels, von dem wir eben gesprochen haben, ja, dieses zweite sichtbare Wiederkommen Jesu, das ist auch an sichtbare Zeichen geknüpft. Noah erfuhr die Frist der 120 Jahre nicht. Auch den Zeitpunkt der sichtbaren Wiederkunft weiß allein Gott. Aber Noah hatte Zeichen. Er wusste, solange die Arche nicht fertig ist und nicht alle drin sind, die Gott drin haben will, wird das Gericht noch nicht kommen. Die Beschreibung der Entrückung in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 ist der Entrückung Henochs ähnlich. Wie gesagt, keinerlei Zeichen und Anhaltspunkte. Aber wenn der Herr Jesus von der Errettung des jüdischen Überrestes spricht, nimmt er immer Noah und die Flut zum Vorbild. Es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Wenn ihr von den Zeiten Noahs lest, wisst ihr immer, es geht um das sichtbare Kommen Jesu zu dem Volk Israel. Das Volk wird durch das Gericht der großen Trübsal bewahrt bis zu dem sichtbaren Kommen Jesu und dann errettet. Die Heiligen der Jetztzeit, den Heiligen, uns sind keine sichtbaren Zeichen gegeben. Wir warten auf den Bräutigam, der jederzeit eintreffen kann. Dem Überrest Israels sind sichtbare Zeichen gegeben, die erst eintreten müssen. Vorher zu behaupten, die Zeit sei nahe, bezeichnet der Herr als Verführung. Und da nennt Jesus in der Endzeitrede ganz klare Zeichen, die eintreffen werden, bevor das passieren kann. Das, er sagt, da werden Kriege und Kriegsgeschrei sein, und zwar auf der ganzen Erde. Ein Volk wird sich erheben gegen das andere. Da sprach Jesus vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, der historisch gesehen nur ein Krieg war, der zweite war nur die Fortsetzung des Ersten. Vom Weltkrieg, das war ein Zeichen, das erfüllt sein musste für die sichtbare Wiederkunft Jesu. Aber die Entrückung hätte theoretisch vor dem Ersten Weltkrieg sein können. Theoretisch. Die Entrückung kann jeden Augenblick sein, aber der Herr Jesus kann jetzt nicht sichtbar kommen für Israel, weil die Bibel sagt ganz klar, er wird vorher kommen und die Gemeinde wegholen. Und das hat keinerlei Ankündigung, Zeichen, man kann das nicht messen, man hat keinen Zeitfahrplan. Deswegen sollen wir wachen. Gut, es war mir wichtig, das hier an der Stelle einzufügen, dass die Bibel von der sichtbaren Wiederkunft Jesu spricht, aber auch von dem unsichtbaren Kommen zur Entrückung der Gemeinde. Jetzt gehen wir zurück zu dem sichtbaren Kommen Jesu und ich muss eine andere Folie auflegen. Ich hoffe, das geht. Hier seht ihr ganz grob wieder die Weltgeschichte, das Reich Gottes. Und hier war der Sündenfall, die Berufung Abrahams. Hier war das theokratische Reich, ja, die israelische Theokratie, der Gottesstaat hier auf dieser Erde, unter Mose und Gesetzgebung am Sinai. Und dann begann, nachdem Israel in die Gefangenschaft ging, in die babylonische, der Tempel zerstört wurde und so weiter, begann, ihr erinnert euch an den Propheten Daniel, die Zeit der Nationen, die Zeit der Weltreiche, babylonisches Weltreich. Griechisches Weltreich, Medopersisch, Griechisch, Römisch. Hier stehen sie ja, die vier. Und wir sind jetzt irgendwo hier in der Zeit der Gemeinde. Das Kreuz Jesu und jetzt die Zeit der Gemeinde wird enden mit der Entrückung. Und dann wird eine Zeit sein, die nennt die Bibel große Trübsal oder große Drangsal. Die Zeit umfasst 7 Jahre. Die ersten 3,5 Jahre nennt man Trübsal, die zweite Hälfte große Trübsal. Das sind Begriffe, die stehen in der Bibel. Und danach, hier wird der Herr Jesus Christus sichtbar kommen. Hier ist die sichtbare Wiederkunft. Hier die unsichtbare zur Entrückung. Hier die sichtbare Wiederkunft mit der Aufrichtung des messianischen Friedensreiches oder Tausendjährigen. Ist das soweit deutlich geworden, damit ihr, wir lassen die Folie jetzt mal liegen, den Überblick habt und das einordnen könnt? Wenn hier ständig solche Begriffe kommen, wie Entrückung oder Wiederkunft Jesu und so weiter. Jesus kommt sichtbar, Israel wird ihn erkennen, er wird die Völker richten, und dann sein messianisches Reich hier auf dieser Erde aufrichten. Lasst uns lesen dazu Offenbarung 20. Und Und da könnt ihr mal ein Finger- oder Lesezeichen drin lassen. Das Kapitel werden wir heute Abend noch zweimal brauchen. Offenbarung 20. Nur die ersten Verse. Da sieht Johannes in seiner gewaltigen Schau auf der Insel Patmos bis in die Vollendung hinein. Aber hier noch vorher Kapitel 20. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Soweit mal. Hier sehen wir also, dass Christus dann sein Reich aufrichtet, 1000 Jahre lang. Viele Ausleger sagen, da gibt es eine Analogie zur Schöpfungswoche. Als Gott am Anfang die Erde schuf, hat er 6 Tage gearbeitet und am 7. geruht. Viele Ausleger sagen, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte von Adam bis ungefähr in unsere Zeit und dann ein Jahr Ruhepause, ja, Ruhereich, Friedensreich, das 1000-jährige Reich. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte unter Sünde, Blut, Tränen, Gewalt und so wie die Welt eben aussieht und dann das 1000-jährige Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Es macht Sinn, so an diese Analogie zu denken, aber keiner weiß, ob es wirklich genau so ist und vor allen Dingen weiß niemand, wann genau die 6000 Jahre zu Ende sein würden, wenn es denn so zuträfe. Kommen wir zum 1000-jährigen Reich, zum messianischen Reich selbst und beschäftigen uns jetzt in der nächsten halben Stunde damit. Wie wird der Charakter sein, dieses Reiches, hier hinten, dieses 1000-jährigen Friedensreiches? Das erste haben wir gerade hier gelesen in Offenbarung 20, ist das Entscheidende. Satan wird gebunden sein. Das ist doch der Grund, warum die Welt 6000 Jahre so aussieht jetzt schon, wie sie aussieht. Das ist der Grund, warum bis in unsere Gemeinden und unser Leben hinein manches in Unordnung ist. Das ist der Grund, Satan ist noch nicht gebunden. Er ist der Gott dieser Welt. Er versucht, die Ziele Gottes zu verhindern und zu zerstören. Am ersten Abend haben wir darüber nachgedacht. Gott baut sein Reich, aber Satan baut sein Gegenreich. Und er versucht, die Ziele Gottes zu verhindern, zu zerstören. Damit das messianische Reich ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit sein kann, muss Satan gebunden werden. Und darum sieht Johannes das hier, der Teufel wird gebunden. 1000 Jahre lang. Ich wünschte, die Zeit käme bald, ja, dass der Teufel gebunden ist. Das wäre wirklich ein großer Einschnitt in die Menschheitsgeschichte. Zweitens, die Erde wird wieder einen paradiesischen Zustand bekommen. Diese Erde, was hat die gelitten in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten, in diesem Jahrhundert allein, ja, was hat die gelitten? Die wird wieder einen paradiesischen Zustand bekommen. Wo steht das? Jesaja 65, Vers 17 und 18. Das müssen wir lesen, das ist so gewaltig und ja auch mutmachend für alle von uns, die leiden unter dem Zustand auch unserer Erde. Jesaja 65, ungefähr die Mitte der Bibel, Vers 17 und 18 wollen wir lesen. Das sieht Jesaja in seiner Schau bis hin in dieses 1000-jährige Reich, ja. Und er sagt, Jesaja 65, 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, nicht Jesaja, Gott, ja. Gott sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr An das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wann wird das geschehen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft? Es muss ganz zu Beginn des tausendjährigen Reiches sein. Vielleicht sogar unmittelbar davor. Denn die Propheten des Alten Testaments weissagten davon, dass vor dem messianischen Königreich ein Feuergericht kommen wird, das diese Erde reinigen wird. Zum Beispiel der Prophet Joel, die Stelle brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, ich lese euch vor, da sagt Joel: Ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Also er spricht von Blut und Feuer, bevor der Tag des Herrn kommt, und der Tag des Herrn meint das da hinten, was wir da sehen. Und der Hebräerbrief spricht an anderer Stelle davon, dass Gott noch einmal die Himmel bewegen wird. Was ist damit gemeint? Ernst Mayr, unser heimgegangener Bruder, legt es so aus und sagt: Dann wird Gott die Erde und den Himmel wieder so verändern, wieder so erneuern, wie er damals war, vor dem Sündenfall und vor der Sintflut. Denn beim Sündenfall hat sich diese Erde verwandelt, hat sich diese Erde verändert, die Erde ist seitdem unter dem Fluch Gottes. Und bei der Sintflut hat sich der Himmel verändert. Richard Wiskin im Mai dieses Jahres: Eine Wasserschicht, ein Wassergürtel, der in der Atmosphäre war, von der Schöpfung an, hat es runtergeregnet bei der Sintflut. Seitdem kann die UV-Strahlung aus der Atmosphäre viel ungeschützter an uns ran, und deswegen werden wir nicht mehr 900 Jahre alt wie die ersten Menschen damals, 800 und so weiter, weil wir viel schneller altern. Das hängt ja mit der UV-Strahlung zusammen. Die Bibel gibt uns so klare, vernünftige Erklärungen für den Zustand unserer Welt. Das findet ihr in keinem anderen Buch der Weltliteratur, auch keinem religiösen Buch. Ja, die Bibel spricht von einer wiederhergestellten Erde während des messianischen Reiches. Und diese Wiederherstellung der Erde muss deshalb vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches sein. Und ich gebe Ernst Mayr und Arnold Fruchtenbaum recht, wenn sie sagen, diese Stelle hier aus Jesaja 65, die ihr noch aufgeschlagen habt, wo Gott sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, das wird am Anfang des tausendjährigen Reiches sein, wo Gott diese Erde wieder verwandeln wird in eine paradiesische Erde und auch den Himmel wieder erneuern wird, der nicht mehr so ist, wie er am Anfang war. Aber diese Stelle hier spricht noch nicht von dem neuen Himmel und der neuen Erde in der Vollendung in Offenbarung 21. An diese Stelle werden wir zum Schluss kommen. Davon spricht diese Stelle nicht, sondern sie spricht davon, dass die Erde hier zu Beginn des tausendjährigen Reiches erneuert werden wird von Gott, nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel, weil beide nicht mehr so sind, wie sie am Anfang waren. Und um ein volles messianisches Friedensreich und Gerechtigkeitsreich hier auf dieser Erde herzustellen, muss Gott die Erde und den Himmel erneuern. Auch das Neue Testament spricht von einem Feuergericht am Anfang des tausendjährigen Reiches. In einer Stelle bei Paulus, 2. Thessalonicher 1, wollen wir jetzt nicht aufschlagen, und eine Stelle bei Petrus, und die wollen wir aufschlagen. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig und entscheidend. 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 10 bis 14. 2. Petrus 3, 10 bis 14. Lesen wir vielleicht doch schon ab Vers 8. Der Zusammenhang ist, Petrus sagt voraus, dass Spötter kommen werden, die die Wiederkunft Jesu ins Lächerliche ziehen und sagen: Kommt, ihr wartet doch auf den Sankt Nimmerleinstag und so weiter. Und dann sagt Petrus, das haben die Spötter damals zur Zeit Noahs auch gesagt. Es kommt kein Gericht. Und dann kam das Gericht. Und genauso wird am Ende wieder ein Gericht kommen, aber diesmal keine Sintflut mehr, wie zur Zeit Noahs, sondern ein Feuergericht. Weil Gott hat damals bei der Sintflut versprochen, dass er die Erde nie mehr mit Wasser vernichten wird. Aber ein Feuergericht wird kommen. Und davon lesen wir hier. Vers 7. Wir gehen immer weiter zurück. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer. Aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gott kann Zeit dehnen oder komprimieren. Gott ist der Herr der Zeit. Ja? Bei ihm ist Zeit relativ. Für uns läuft Zeit ab, gemessen nach Sekunden, Minuten, Jahre und so weiter. Gott kennt diesen Zeitbegriff nicht, weil er nicht an das Raum-Zeit-Kontinuum gebunden ist, in dem wir leben, ja? Der Vergänglichkeit dieser sichtbaren Welt. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und umgekehrt. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig, er ist geduldig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das will Gott. Er will noch Menschen zur Umkehr führen und retten. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Er spricht vom Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist diese Zeit, wo die große Trübsal über diese Erde geht, und am Ende der großen Trübsal offensichtlich wird Gott dieses Feuergericht geben und wird die Erde, die dann wirklich völlig gerichtsreif war, wird diese Erde vernichten und erneuern und auch den Himmel erneuern zu dieser Erde, zu der Form dieser Erde, wie sie im tausendjährigen Reich sein wird. Lass uns noch weiterlesen, Vers 11 bis 14. Da dies alles so aufgelöst wird, hier die Materie, ja, die Elemente, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden erfunden zu werden, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Ihr merkt in diesem Zusammenhang, es geht hier nicht um die Entrückung, es geht um die sichtbare Wiederkunft des Herrn im Zusammenhang hier mit dem Tag des Herrn in der großen Trübsalzeit vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Und er spricht wieder von Feuer, von einem Feuergericht, das da vorangehen wird. Also wir sagten zunächst mal, am Anfang dieses Reiches vorher oder direkt zu Beginn erneuert Gott den gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde. Und dann nimmt Gott den Fluch des Sündenfalles damit weg. Den gibt es während des tausendjährigen Reiches nicht mehr. Und darum können auch die Tiere wieder miteinander verkehren, ohne Raubtiergelüste. Es wird keine Raubtiere mehr geben. Tiere werden Vegetarier sein, werden Gras und diese Dinge fressen und nicht mehr übereinander herfallen, wie es jetzt leider ist. Weil auch die Tierwelt und die ganze Schöpfung mit in den Fall des Menschen hineingezogen ist. Da ist nicht nur der Adam und die Eva aus dem Paradies rausgeworfen worden. Die ganze Erde hat sich verändert. Alles ist in Mitleidenschaft gezogen worden, sogar bis in die Himmelswelt hinein, weil die Dämonen Zutritt hatten bis in die Himmelswelt. Und darum musste Gott die Erde erneuern und er muss auch den Himmel erneuern, wenn er sein Reich, sein messianisches Reich, in dem er regiert, durch Christus aufrichten will. Damit komme ich zum Entscheidenden im tausendjährigen Reich. Wir nennen das die ganze Zeit das messianische Reich, das messianische Friedensreich. Das Zentrum, die Hauptperson des messianischen Reiches wird natürlich der Messias selbst sein, Jesus Christus. Dem Messias wurde ja schon im Alten Testament ein ewiges Königreich versprochen. Als Sohn Davids wurde er dazu bestimmt, im tausendjährigen Reich zu regieren. Das steht in 2. Samuel 7. Und der Herr Jesus, als er hier auf dieser Erde war, beanspruchte er diese Verheißungen für sich. Eine Stelle dazu, Lukas Kapitel 1. Jetzt kommen wir auch noch in die Weihnachtsgeschichte heute Abend. Lukas 1, Weihnachten steht ja ohnehin vor der Tür. Lukas 1, da haben wir die Verse 31 bis 33. Da haben wir die Ankündigung des Geburts Jesu, als der Engel Gabriel zu Maria kommt. Und da sagt er, Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Frage, hat Jesus in den 33 Jahren seines Erdenlebens den Thron Davids bestiegen? Denkt an das Leben Jesu. 30 Jahre in Nazareth als Zimmermann, Bauhandwerker, saß er da auf dem Thron Davids. Dann seine 3 Jahre öffentliche Wirksamkeit, er ist nach Jerusalem eingeritten, auf einem weißen Pferd mit einem Heer hinter sich, und dann hat er den Thron bestiegen in Jerusalem. Oh nein, auf einem Esel eingeritten und dann ans Kreuz geschlagen worden. Er hat den Thron Davids nicht bestiegen. Aber hier steht es, das wird passieren und das wird sich noch erfüllen. Genauso wie sich alle Aussagen auf sein erstes Kommen hin erfüllt haben. Vers 33 noch. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Hat Jesus die Herrschaft über Israel angetreten? Herrscht er seitdem sichtbar, ewig über Israel? Unsichtbar natürlich schon, aber dieses Reich, von dem hier die Rede ist, und dieser Thron, die sind noch nicht aufgerichtet und bestiegen. Aber das wird kommen. Jesus gehören diese Verheißungen. Hier allein in diesen Versen, die Gabriel der Maria ankündigt, sind eine ganze Reihe alttestamentlicher Prophezeiungen genommen und gebündelt auf Jesus. Da sagt Gabriel, in Jesus, in deinem Sohn Maria wird sich das noch erfüllen. Nur er sagt dir nicht, jetzt zu Lebzeiten, jetzt in den nächsten 33 Jahren. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, wann sich das erfüllen wird. Und wir wissen, wann. Hier, da wird sich das erfüllen. Jesus selbst wird während des messianischen Reiches auf dem irdischen Thron seines Vaters David sichtbar in Jerusalem sitzen und regieren. David hatte den Thron aufgerichtet in Israel, auf dem saß auch Salomo, auf dem saßen die Könige Israels in dieser Zeit. Aber dann war es vorbei mit der Herrlichkeit Israels und die Römer und die anderen Nationen haben regiert über Israel und haben ihren, da stand der Thron in Rom oder in Philippi oder irgendwo anders. Und hier in dieser Zeit wird der Thron Davids in Jerusalem stehen und Christus wird sichtbar auf diesem Thron regieren über Israel und über die ganze Welt. Und nicht nur sein Thron wird dort stehen, die Bibel spricht davon, dass dort 12 weitere Throne stehen werden. Nämlich die Throne der 12 Jünger. Habt ihr das schon mal bewusst gelesen? Geht mal bitte mit mir in Matthäus 19, 28. Eine ganz köstliche Aussage. Matthäus 19, Vers 28. Da haben wir wieder so einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben Jesu mit seinen Jüngern. Die Jünger waren ja genauso, wie wir auch sind. Ja, wir sind kein Deut besser als sie, und aber auch nicht schlechter, denke ich. Und da haben die Jünger mal wieder gefragt, was springt denn raus bei der ganzen Sache, wenn wir jetzt hier alles verlassen und so weiter und dir nachfolgen und schief angeguckt werden, was springt denn dabei raus? Was wird uns nun werden, fragt Petrus in Vers 27, Matthäus 19. Und jetzt antwortet der Herr Jesus, Vers 28, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Gott gewirkte Herzenserneuerung, aber hier ist eine Stelle in der Bibel, wo Wiedergeburt noch in einem anderen Sinn verwendet wird. Hier spricht er von der Wiedergeburt der Erde. Wenn die Erde sterben muss, durch Feuer gerichtet wird, und wieder auferstehen wird zu einer neuen, erneuerten Erde für das tausendjährige Reich. Dann wird Christus auf dem Thron sitzen seines Vaters David und die Jünger auf 12 Thronen. Und ich bin gespannt, wer auf dem 12. Thron sitzen wird. Judas nicht. Ist es Matthias, den sie hinzugewählt haben, oder wird es der Apostel Paulus sein? Ich bin gespannt. Wer sitzt auf dem 12. Thron? Das lässt die Bibel offen. Aber da werden 12 Throne stehen, und diese 12 werden Israel, die 12 Stämme Israels, richten. Sie werden Kompetenzen haben, Autorität haben über Israel. Und ihr Lieben, das seht ihr mal, dass in den Evangelien viele Aussagen sind, wo von Lohn und Belohnung die Rede ist. Zum Beispiel auch diese Geschichte von den Talenten. Jetzt sind wir komplett, gell? Grüß dich, Klaus. Komm. Irgendwo ist noch ein Plätzchen für dich. Die Bibel spricht davon in den Evangelien gerade, dass der Herr sie, die treuen Knechte, über 5 Städte setzen wird oder über 10 Städte. Wann wird das sein? War das zur Zeit damals, vor 2000 Jahren, haben die Jünger über Städte regiert? Nein. Aber das wird kommen hier, in diesem Reich. Es sind so viele Aussagen im Alten Testament und auch in den Evangelien, die sich bisher nicht erfüllt haben. Und wir können die nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und sagen, naja, das dürfen wir nicht so genau nehmen und so weiter, oder das irgendwie vergeistlichen, wie das manche Theologen und Ausleger machen, das ist nicht legitim. Das wird sich buchstäblich erfüllen. Und zwar dann in diesem Reich der 1000 Jahre, hier auf dieser Erde. Das wird kommen. Sonst hätte Gott viele Versprechen nicht eingelöst und es käme alles ins Wanken. Das Ende des messianischen Reiches wird nochmal ganz spektakulär sein. 1000 Jahre, haben wir gesagt, Christus regiert, der Teufel gebunden, die Sünde eingedämmt. Man wird nichts Böses tun auf seinem heiligen Berg. Gerechtigkeit und Frieden. Die Tierwelt wieder in Ordnung, keine Raubtiere mehr und Zerstörung. Da braucht es keine Partei der Grünen geben. Ökologie, alles in Ordnung im tausendjährigen Reich. Und so weiter, ja. Und dann endet das Ganze doch nochmal mit einem jähen Absturz. Offenbarung 20, habt ihr noch den Finger drin? Oder das Lesezeichen? Offenbarung 20. Die geübten Bibelforscher unter uns, die wissen natürlich jetzt, was hier kommt, aber vielleicht ist das auch für manche von uns neu. Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Nicht, weil der besonders schlau war und da eine Feile hatte, mit der er sich da losgesägt hat, ja, nein, wir wissen, dass Gott nichts entgleitet und das ist im Plan Gottes. Das hat irgendeinen tieferen Sinn. Gott lässt den Teufel am Ende dieses tausendjährigen Reiches noch einmal los. Und er wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Was geht hier vor? Was bedeutet das? Warum darf der Teufel hier am Ende dieses tausendjährigen Reiches noch einmal die Menschen verführen? Und so verführen, dass sie sogar gegen den sichtbar regierenden Christus in Jerusalem anmarschieren werden. Ich habe nur eine Erklärung. Ich kann das jetzt nur sagen, das ist meine Erklärung. Ich kann es nicht mit Bibelstelle X oder Y jetzt belegen, aber es muss ja einen Sinn haben. Und meine Erklärung ist die, schaut, es hat immer wieder Menschen gegeben durch alle Jahrhunderte, Jahrtausende, die haben gesagt, der Mensch ist gut, er hat ein gutes Herz, er hat einen guten Kern. Nur die Umwelt ist schlecht, die Erziehung ist schlecht, die Politik ist schlecht, die ganze Gesellschaft ist schlecht, die Religion ist schlecht, alles, die Umwelt macht den Menschen schlecht. Gibt es viele, die heute so denken im Grunde? Und hier wird der Mensch tausend Jahre lang die besten Umweltbedingungen haben, der Teufel gebunden. Und Frieden, Gerechtigkeit, alles in Hülle und Fülle, Segen, noch und noch. Und Gott lässt den Teufel eine Handbreit Freiraum, er lässt ihn los, nochmal einen Augenblick lang, und im Handumdrehen hat er die Menschen wieder verführt. Und damit beweist Gott, dass das Herz des Menschen sich nicht verbessert und veredelt, wenn die Umstände tausend Jahre lang paradiesisch sind. Das Herz des Menschen ist böse, es ist gefallen. Und hier erbringt Gott den letzten Beweis dafür. Und er zeigt, dass der Mensch einfach, der nicht wiedergeboren ist und wirklich unter Gottes Herrschaft lebt, ist zu allem fähig und bleibt es auch in diesem Reich, wo die Umstände so gut sein werden. Und dann erst, dann macht Gott Schluss mit dieser Menschheitsgeschichte und richtet sein vollkommenes, ewiges, atomsicheres, krebssicheres, unzerstörbares Reich auf, wo es dann auch keine Sünde mehr gibt und der Teufel niemanden mehr verführen kann. Das ist meine vorläufige Erklärung. Ich bin sehr gerne bereit, bessere Erklärungen, plausiblere zu hören von euch. Sagt sie mir, dann will ich mich gerne da belehren lassen und vielleicht auch etwas Neues annehmen. Aber ich habe viel gelesen, denke ich, darüber bisher und keine plausiblere, bessere Erklärung gefunden. Aber wir werden es sehen eines Tages. Es wird ein Tag kommen, da werden wir keine Fragen mehr haben. Auch darüber nicht mehr. Ja. Dann wird uns Gott das alles offenbaren. Noch kurz, damit wir den ganzen Zusammenhang haben, Vers 10. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Also hier ist jetzt endgültig Schluss. Ja. Hier hat Gott auch keine weitere Geduld mehr. Der Teufel bekommt seinen verdienten Lohn und auch der Antichrist, das Tier ist der Antichrist und der falsche Prophet. Diese unselige Dreieinigkeit, ja, Teufel, Antichrist und falscher Prophet. Danach spricht die Bibel von der zweiten Auferstehung und dem Weltgericht. Die Bibel kennt zwei Auferstehungen. Die erste Auferstehung, von der spricht die Bibel auch hier in Offenbarung 20, das haben wir jetzt übersprungen, ist immer eine Auferstehung zur Seligkeit. Die erste Auferstehung meint die Gemeinde Jesu Christi, die Heiligen des Alten Testaments und auch die Märtyrer aus der Zeit der großen Trübsal, alle gehören zur ersten Auferstehung. Die geht exakt bis dahin. Die werden alle auferstehen zur Seligkeit. Und die zweite Auferstehung ist zum Gericht. Darum sagt die Bibel, selig und heilig der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Aber verflucht sind alle, die an der zweiten Auferstehung teilhaben werden. Das wird hier sehr eindrücklich beschrieben. Für mich die erschütterndsten Verse der Bibel, Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, wo die Bücher aufgetan werden, wo die Filme ablaufen, ja, modern gesagt, und wo das Buch des Lebens aufgetan wird. Und es heißt, wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Ich verstehe das so. Da wird Gott die Seiten zeigen und wird sagen, guck mal hier, da hätte dein Name stehen können, da war Platz für dich und du hast nicht gewollt. Hier vor dem großen weißen Thron Gottes gibt es keine Gnade mehr. Hier ist kein Blut. Hier ist nicht mehr das Blut Jesu. Es gibt einen Gnadenthron Gottes. Da kann man hinkommen. Der steht jetzt frei. Der Gnadenthron Gottes. Da findet jeder Sünder Gnade. Er muss nur als Sünder kommen. Und es gibt einen Gerichtsthron, den weißen Thron. Und da gibt es keine Gnade. Kein Blut. Keine Vergebung mehr, nur Gericht. Und sie wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Es ist nicht korrekt, wenn wir sagen, die Menschen werden in der Hölle sein. Die Menschen werden nicht in der Hölle sein. Die Hölle ist nur ein Zwischenzustand bis zu diesem Augenblick, wo der große weiße Thron sein wird, das Endgericht, der jüngste Tag oder wie wir es nennen wollen. Danach werden die Verlorenen im Feuersee sein. Es ist nicht dasselbe wie Hölle. Hölle meint eigentlich nur diesen hartes Gefängnisteil, wo die Leute im Untersuchungsgericht warten, bis auf ihre Aburteilung vor dem großen weißen Thron. Aber danach, nach diesem schrecklichen, nach diesem wirklich fürchterlichen Bild, was uns hier gezeigt wird, danach kommt das, der große Schlussakkord. Das wunderschöne, farbenprächtige Bild von Offenbarung 21, 22. Jetzt sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das ist jetzt der neue Himmel und die neue Erde der Ewigkeit, der Vollendung. Und das ist nicht mehr ein neuer Himmel, neue Erde aus Materie, so wie hier, sondern das ist ein neuer Himmel, neue Erde in ewiger Form. Das muss eine andere Qualität von Himmel und Erde sein. Das wird nicht mehr aus Atomen und Molekülen bestehen, sondern eben ewig. Und die Bibel sagt, alles, was sichtbar ist, das ist zeitlich vergänglich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Es wird von einer ganz anderen Qualität sein. Dieser neue Himmel und die neue Erde der Vollendung. Lesen wir gerade, weil das so mutmachend und erbauend ist, noch die Verse 3 bis 5 in Offenbarung 21. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt oder die Hütte Gottes bei den Menschen. Jetzt ist das Endziel Gottes wieder erreicht. Gott wohnt wieder so unter seinen erlösten Menschen, wie er mit Adam und Eva im Paradies Gemeinschaft hatte. Der Sündenfall und seine Folgen sind überwunden. Jetzt hat Gott sein Ziel erreicht. Das Reich Gottes kommt in seine letzte entscheidende Phase. Und sie werden sein Volk sein und Gott wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ihr Lieben, wir werden vielleicht mit Tränen in die Ewigkeit kommen. Ob es nun Tränen der Verfolgung sind oder Tränen der Krankheitsnöte oder des Leidens. Wir werden mit Tränen in die Ewigkeit kommen. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste meint das Sichtbare, Zeitliche, Vergängliche, Diesseitige, ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jetzt heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Es ist noch nicht alles neu in unserem Leben. Leider. Auch bei mir nicht. Ich habe es schmerzlich erfahren müssen, auch jetzt gerade wieder in diesen Tagen. Es ist noch nicht alles neu, aber hier, da wird alles neu sein. Alles neu. Und da wollen wir nicht vorweggreifen, ja, und in eine falsche, unnüchterne schwärmerische Haltung kommen, dass wir meinen, jetzt ist schon die Zeit, wo alles neu wird. Es ist jetzt noch nicht alles neu. Da innen drin noch nicht, geschweige denn da außen, ja, an unserem Körper, geschweige denn in dieser Welt. Es gibt unnüchterne Leute, wirkliche Schwärmer, die meinen, es wird bald die Zeit kommen, wo sich diese Erde in einen paradiesischen Zustand verändern wird. Jetzt schon, jetzt, ja, hier, wo wir hier sind. Nein, nein, die Bibel sagt, da wird erst ein Gericht über diese Erde gehen müssen. Ein gewaltiges Gericht. Und dann kommt diese Zeit und erst ganz da hinten wird alles neu sein. Das ist der Realismus der Bibel. Ich komme schon fast zum Schluss. Ein letzter Teil vor dem Schluss. Ich habe hier noch eine Folie vorbereitet. Wir haben jetzt über das tausendjährige Reich gesprochen. Und da gibt es unter den Theologen drei Hauptlehren über das tausendjährige Reich. Wir müssen uns manchmal auch ein bisschen mit den Theologen und ihren mehr oder weniger glanzvollen Ausführungen beschäftigen. Es gibt solche und solche Theologen. Ja, wir tun da nicht pauschalieren und stecken sie alle in denselben Sack. Ja. Es gibt ganz großartige Theologen wie Professor Charles Ryrie zum Beispiel in Dallas, von dem hier diese Ausführungen sind, die ich jetzt weitergebe. Der Postmillennialismus. Ach so, jetzt muss ich erstmal dieses schreckliche Fremdwort erklären. Millennium. Alle, die schon in Italien waren, ja, Mille, ja, heißt tausend. Millennium ist das tausendjährige Reich in der Theologensprache oder noch geschwollener ausgedrückt heißt das dann Chiliasmus, aber bleiben wir mal bei Postmillennialismus. Das ist eine Lehre, die lehrt die Wiederkunft Christi nach dem tausendjährigen Reich. Gibt es, dass Theologen sogar vom Grundsatz bibeltreue Theologen lehren, dass die Wiederkunft Jesu erst nach dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. Das ist also jene Lehre, nach welcher das Reich Gottes sich jetzt, zwar durch die Predigt des Evangeliums und das Erlösungswerk des Heiligen Geistes im Herzen der Menschen, in dieser Welt ausbreitet, verborgen in den Herzen der Menschen, nach welcher die Welt letzten Endes für Christus gewonnen wird, und die Wiederkunft Christi am Ende einer langen Epoche der Gerechtigkeit des Friedens stattfinden wird, also nach dem tausendjährigen Reich. Diese Leute meinen, dass also jetzt sich das Reich Gottes immer mehr ausbreitet, immer mehr, bis die ganze Welt gewonnen wird. Das ist auch wieder die falsche Auslegung vom Gleichnis mit dem Senfkorn und dem Sauerteig. Ja, jetzt durchdringt das Evangelium wie ein Sauerteig die ganze Welt und eine große Welterweckung wird kommen. Und das Reich Gottes wird sich schon so sichtbar ausbreiten, dass Christus erst am Ende kommen muss, um seine ganzen Früchte einzusammeln. So wird es nicht sein. Dann gibt es die Lehre, die nennt man mit dem Fremdwort Amillennialismus. Also einfach, es gibt kein tausendjähriges Reich vor dem Ende der Welt. Das ist nur ein Bild. Das muss man vergeistlichen, aber das ist nicht wörtlich zu nehmen, dass es wirklich ein tausendjähriges Reich gibt mit Christus hier auf dieser Erde. Das ist die verbreitetste Lehre. Achtet mal genau hier drauf, auf diese hier. Ihr werdet gleich sehen, die ist in den beiden großen Kirchen in unserem Land vertreten. Beide großen Kirchen lehren nicht diese Lehre, wie wir sie heute Abend gehört haben, vom tausendjährigen Reich. Ich werde es gleich noch deutlicher sagen, aber vorher will ich noch den dritten aufdecken hier. Der Prämillennialismus, ist ja klar, Post heißt nach, Prä heißt vor. Also diese Lehre lehrt, dass die Wiederkunft Christi vor dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. Das habe ich heute Abend gelehrt. Ja. Das, glaube ich, mit felsenfester Überzeugung, ist die Lehre der Bibel. Vor dem tausendjährigen Reich kommt Christus wieder, um das Reich aufzurichten natürlich. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Amillennialismus. Ich sagte, der ist in den beiden großen Kirchen heute vertreten. Wie kam der in die katholische Kirche? In der katholischen Kirche ist ein Kirchenvater ganz entscheidend gewesen im 4. Jahrhundert, und das war Augustin. Das war ein prächtiger Mann, ein wiedergeborener Mann. Den werden wir im Himmel wiedersehen. Über den wollen wir jetzt keinen Stab brechen, ja? Wollen wir auch keinen Stein auf ihn werfen. Aber der liebe Augustin, unser Bruder Augustin, der hat sich an der Stelle, so muss ich befürchten, geirrt. Weil er meinte damals, das Reich Gottes sei mit der Gemeinde Jesu Christi absolut identisch. Das sei dasselbe. Das Reich Gottes ist gleich der Gemeinde. Und er nahm die 1000 Jahre wörtlich, rechnete aber die 1000 Jahre, das 1000-jährige Reich, von dem Tag der Himmelfahrt an. Wenn die Himmelfahrt im Jahr 33 nach Christus war, meinte also Augustin, 1033 ist das 1000-jährige Reich vorbei und dann kommt Christus zur Entrückung der Gemeinde. Und das hat die katholische Kirche tatsächlich bis dahin geglaubt, und dann kam das Jahr 1033, aber Christus kam nicht. Und danach, kann man heute zeigen in der Theologie, ist nicht fantasiert, was ich jetzt sage, ja. Danach hat die katholische Theologie umgeschwenkt und hat gelehrt, Christus kam nicht, also das 1000-jährige Reich hat da nicht geendet, sondern man muss diese 1000 Jahre nicht ganz wörtlich nehmen, sondern nur als eine Chiffre, einfach für einen längeren Zeitraum, und somit ist immer noch heute das 1000-jährige Reich, obwohl es jetzt schon 2000 Jahre fast dauert. Aber man bleibt dabei, dass man sagt, das 1000-jährige Reich ist schon gewesen und wird nicht erst kommen nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Und somit ist das Amillennialismus. Es wird nicht ein solches Reich geben in der Zukunft, mit Christus wirklich sichtbar hier auf dieser Erde. Die evangelische Theologie ist ja maßgeblich geprägt durch die großen Reformatoren, durch Luther und Calvin. Zwingli hat weniger Einfluss gehabt, Luther und Calvin. Und leider haben auch diese beiden großen Männer, ebenfalls Brüder in Christus, ja, Bruder Martin und Bruder Johannes Calvin, die haben in ihrer Zeit damals einfach an diesem Punkt nicht mehr Licht gehabt. Dafür haben sie in vielen anderen Dingen mehr Licht gehabt als wir alle zusammen, ja. Aber da haben sie nicht mehr Licht gehabt, und Luther zum Beispiel bekannte sich zur Lehre von der großen Drangsal. An die hat er geglaubt, ja, das war für ihn klar, das kommt. Und Luther glaubte auch an die leibliche Wiederkunft Christi, aber er meinte, das 6. Jahrtausend hätte schon 1056 begonnen, als das Papsttum in eine besondere Form überwechselte. Und mit dem Papsttum stand Luther ein bisschen auf Kriegsfuß, ja. Und er meinte sogar, der damalige Papst sei der Antichrist, der zu seiner Zeit lebte. Und so dachte er, dass das 1000-jährige Reich auch vergeistlicht sei, und lehrte nicht ein 1000-jähriges Reich, das in Zukunft kommen würde, mit Israel sichtbar als Bundesvolk auf dieser Erde, mit Christus auf dem Thron. Er meinte auch, die Juden würden sich bekehren. Nachdem er das Evangelium entdeckt hatte und auf den Leuchter gestellt hatte, dachte er zunächst, die Juden würden sich bekehren, war sehr judenfreundlich. Und dann merkte er, die Juden pfiffen ihm was auf sein Evangelium, und dann schlug seine Liebe zu den Juden um in entsetzlichen Hass. Und die letzten Jahre seines Lebens waren leider geprägt von fürchterlichem Hass auf die Juden. Kann man aber verstehen, von seiner enttäuschten Erwartung, ja. Er hat viel investiert in die Juden der damaligen Zeit, und dann schlug das um. Also das war Luther, und auch Calvin vergeistigte das 1000-jährige Reich und hat sogar eine richtige Hetzschrift geschrieben gegen all die, die an dem 1000-jährigen Reich festhielten. Es gab es damals schon, die Täuferbewegung, die hielten daran fest, gegen die hat er eine Schrift verfasst. Da hat er daneben gegriffen, ja. Das schmälert nicht sein Gesamtwerk. Es ist ganz gewaltig, was diese Männer geleistet haben, aber an der Stelle hatten sie einfach damals nicht mehr Licht. Eine letzte Bemerkung noch. Die Zeugen Jehovas und andere Sekten lehnen fast alle dieses tausendjährige Reich ab, sind also auch Amillennialisten, wenn ihr so wollt. Sie lehnen es ab, weil sie sagen, wir sind das geistliche Israel. Da gibt es so eine Stelle im Galaterbrief, die eignet sich da gut, um die zu missbrauchen in der Hinsicht. Ja, da spricht Paulus mal vom geistlichen Israel. Und fast alle Sekten, die Zeugen Jehovas, auch mit einer kleinen Einschränkung gesagt, die siebenten Tags-Adventisten, die ich nicht auf die gleiche Stufe stellen möchte wie die Zeugen Jehovas, aber auch sie lehren eindeutig, dass sie das geistliche Israel sind. Und auch die Mormonen, die Neuapostolischen nicht, aber die drei lehren alle drei, sie sind das geistliche Israel. Ja, und wenn sie das geistliche Israel sind, dann braucht es natürlich kein tausendjähriges Reich mehr. Ja? Dann erfüllen sich die Verheißungen alle in ihrer Gruppe, in ihrer religiösen Gruppe. Und die Flüche lässt man Israel immer nach dem Strickmuster, ja, und die Segensverheißungen nimmt man für sich und seine religiöse Gruppe. So, jetzt muss ich wirklich zum Schluss kommen. Kurt Tucholsky hat ja mal gesagt, dass ein guter Redner seinen Schluss immer dreimal ankündigt, ja, und das ist jetzt aber wirklich der Schluss. Ich habe eine letzte Bibelstelle für euch, die ich mir aufgehoben habe, die ich gerne jeden Abend gelesen hätte an den vergangenen vier Abenden, aber ich habe sie mir aufgehoben für den Schlussakkord, ja, nämlich 2. Petrus 1, Vers 11. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 11. Und ich glaube, wir können diese Serie über das Reich Gottes gar nicht besser schließen, als mit, indem wir diese Verse lesen und sie mitnehmen in unserem Herzen. Da hat Petrus einen ganz, ganz langen Satz gemacht, von Vers 3 bis Vers 10 ist ein Satz im Griechischen, alles ein Zusammenhang. Er hat von dem gesprochen, was uns geschenkt ist, in Vers 3, dass uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt ist. 2. Petrus 1, Vers 3. Und nun schreibt er, was die Gnade aber in unserem Leben bewirken will, wie sie uns verändern will, auch unseren Charakter verändern will, wie sie uns immer mehr zu Teilhabern der göttlichen Natur machen will, wie sie uns einen christlichen Charakter schenken will. Und dann ab Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, die er gerade aufgezählt hat, ja, Erkenntnis, Tugend, Ausharren, Bruderliebe, Liebe und so weiter, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus weder träge noch fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Unsere Erwählung war vor Grundlegung der Welt. Unsere Berufung war, als wir das Evangelium hörten, den Ruf Jesu und geantwortet haben, als wir uns heraus haben rufen lassen aus dieser Verlorenheit und Sünde. Aber wir erfahren das hier in unserem Leben in der anderen Reihenfolge. Wir erfahren zuerst die Berufung und dann erst, wenn wir berufen sind, erkennen wir, dass wir schon vor Grundlegung der Welt erwählt waren. Darum bringt Petrus das hier in der Reihenfolge, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Petrus spricht hier vom Reich Gottes. Und ihr seht, welche Facette, welche Form des Reiches Gottes Petrus hier meint. Er spricht vom Eingang in das ewige Reich Gottes. Er meint nicht das geistliche Reich. In den waren die Briefempfänger bereits eingegangen. Das waren ja Christen. Die hatten die Wiedergeburt erlebt. Sie waren im geistlichen Reich. Hier sehen wir wieder ein Punkt, wie das unterschieden wird, warum das wirklich berechtigt ist, das Geistliche von dem universellen, ewigen Reich zu unterscheiden. Er schreibt an Christen, die waren schon im geistlichen Reich Gottes, und er schreibt ihnen, dass sie eingehen werden in das ewige, universelle Reich Gottes, und er wünscht ihnen einen reichlichen Eingang in das ewige Reich Gottes. Jeder Christ wird in das ewige Reich Gottes eingehen. Jeder. Jeder hat den gleichen Eingang, weil Christus uns den Weg dorthin bereitet hat. Aber es wird Unterschiede geben im Blick auf die Frucht unseres Lebens und im Blick auf die Belohnung, die der Herr für unseren kümmerlichen Dienst noch bereit hat. Er will das auch noch belohnen, ja, was wir zusammen stottern. Aber Petrus spricht, es wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Und im Griechischen steht das Wort reichlich sogar ganz vorne. Das will er hier betonen. Ja? Er will sagen, reichlich wird euch gegeben werden, der Eingang in das ewige Reich Gottes. Und das ist mein Gebet, ihr Lieben, das ist mein Wunsch für diese Abende, die wir hatten jetzt, in den vergangenen Wochen und für heute, dass das alles dazu dienen möchte, die Beschäftigung mit dem Reich Gottes, nicht nur, dass unser theoretischer, theologischer Wasserkopf größer wird, ja, dass wir mehr Wissen ansammeln, sondern dass das Wissen, die Information, die Kenntnis, die Erkenntnis uns näher zu dem Herrn bringt, unsere Motivation, nach seinem Reich zu trachten, jetzt hier in unserem Leben, ganz konkret, dass sie stärker wird, brennender wird, damit wir eines Tages reichlich eingehen können in das ewige Reich unseres Gottes. Das wünscht Petrus seinen Briefschreibern. Und zu diesem reichlichen Eingang, das will ich unbedingt sagen, gehört auch die Charakterveränderung. Dazu gehört, wenn wir in unserem Charakter verändert werden, wenn wir mehr und mehr Teilhaber der göttlichen Natur werden. Ich weiß, da fehlt es noch, ja, da fehlt es auch bei mir noch viel. Das weiß ich ganz gewiss und deswegen schließe ich mich da voll mit ein, wenn Petrus das hier schreibt. Lasst uns unsere Berufung und Erwählung festmachen. Und dann werden wir nicht straucheln, wie die von denen, der jetzt im Folgenden im Brief schreiben muss, sondern etwas anderes wird passieren. Wir werden einen reichlichen Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus haben. Das möchte uns der Herr wirklich allen schenken.